Ort. Philipp, so kenne ich dich gar nicht. Du klingst übernächtigt.
Ja, gar nicht so dynamisch wie sonst. Was daran liegt, dass ich gestern Abend Champions League geguckt habe, Dortmund gegen Atalanta Bergamo, und festgestellt habe, dass es eine totale Unsitte ist, dass alle Spiele so spät unter der Woche stattfinden. Hertha gegen Freiburg und die anderen DFB-Pokalspiele um 21 Uhr. Da frage ich mich immer, welche Kinder kommen dann eigentlich noch ins Stadion, wenn sie am nächsten Morgen in der ersten Stunde irgendwie eine Erdkundearbeit haben und so. Naja, auf jeden Fall wurde ich aber durchaus entlohnt durch einen ganz passablen BVB-Auftritt. Du hast natürlich wieder nichts gesehen, weil du schon wieder auf den Showtreppen der Welt unterwegs warst. Aber ich werde dir gleich erzählen, wie es war. In Hanau. Ich werde dir gleich erzählen, wie es war.
Weißt du, was total doof ist? Früher konnte ich mich immer schon beim Start abreagieren, indem ich Philipp rufen konnte. Jetzt muss ich mir immer Sorgen machen, wenn du dich meldest. Und ich muss immer erstmal dich hinterfragen, wie in welcher Verfassung ist er denn heute?
Ja.
Ich möchte auch mal wieder schreien. Nächste Folge schreie ich mal wieder.
So. Aber jetzt... Es ist das Alter, mein Lieber. Es ist das Alter.
Ich bin ratlos. Was sollten wir jetzt an dieser Stelle einspielen?
Eine Musik aus meiner Zeit mit einer sehr altertümlichen Gitarre. Hier ist er. Bitteschön.
Da ist sie doch.
Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich.
Gut, Philipp, jetzt bist du in der dankbaren Situation, du musst mich wieder komplett auf den Stand bringen. Ich habe die Ergebnisse natürlich gelesen. Manchmal sogar während ich auf der Bühne stehe, wenn ein Video läuft, gucke ich mal ganz kurz rein, wie es steht. Aber nicht weitersagen. BVB 2-0 hätte gerne höher gewonnen, hat Julian Brandt gesagt. Aber früh in Führung gegangen, also es klingt nach einem entspannten Sieg oder... Täuscht das?
Ja, es war eigentlich entspannt und Julian Brandt hat gesagt, ein 3-0 wäre mir noch ganz lieb gewesen, wie so ein Pädagogikprofessor. In der Sportschau haben sie alte Kickerzeiten wieder auferleben lassen. Dort heißt es nämlich, glänzender Gerassi legt BVB-Grundstein fürs Achtelfinale. Gleich dreimal Gs hintereinander. Eine wunderbare Alliteration in der Tradition von Reck, reckte sich vergeblich, oder neuer Start für Markus Anfang. Also es war ein guter Auftritt und es war, muss man ja sagen, eine Fortsetzung doch einer Serie von wirklich passablen Spielen des BVB. Ich muss ja gestehen, ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, die schmieren jetzt irgendwie wieder ab und haben keinen Bock mehr auf Kovac. Es gab ein bisschen Grummeln unterwegs. Ja, der spielt nicht attraktiven Fußball. Das ist nicht die BVB-DNA und was es da alles so gibt. Und stattdessen reden plötzlich die Leute von der Meisterschaft, stieren auf die Tabelle, können auch feststellen, dass man jetzt doch mal in der Champions League wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich weiterkommt. Also, das ist keine so schlechte Bilanz, oder?
Pass auf, jetzt ganz schwierige Frage an dich. Manche Leute sagen ja dann wieder, dass der BVB nur deswegen dieses Jahr nicht Meister werden kann, weil die Bayern einfach so überlegen sind. Wäre der BVB ohne Bayern eine Meisterschaft? Meistermannschaft für dich?
Natürlich, das ist manchmal nicht so wahnsinnig ansehnlich, aber wenn man sieht, wie viel gemeckert wurde, allein wenn ich Julian Brandt gewesen wäre, hätte ich mir das ganze letzte Jahr einfach nichts im Internet angeguckt, weil da nur gegeifert wurde, der taugt ja nichts und das ist ein totaler Fehleinkauf. Und dann hast du so wunderbare Typen wie Ryerson, Julian Brandt meiner Meinung nach inzwischen auch ein extrem wichtiger Punkt im BVB-Spiel. Du hast ein Publikum, das inzwischen auch wieder, glaube ich, sich ein bisschen versöhnt hat. Nach diesem ganzen Mindshock vor 2 Jahren hat man das Gefühl, man identifiziert sich wieder. Das ist halt irgendwie dreckiger Fußball, das ist jetzt nicht besonders ansehnlich, aber das ist schon eine Mannschaft, die kann schon mal einen Pokal hochhalten, also die kann schon mal eine Meisterschale hochhalten, nur, also ich muss da eben auch mal sagen, es war klug von Niko Kovac jetzt in allen Pressekonferenzen sehr, sehr defensiv zu sein, zu sagen, ja, Meister möchte ich mich jetzt nicht mit beschäftigen und meine Jungs können das gerne machen, aber ich muss natürlich auch ein bisschen realistisch draufschauen, also dass man da jetzt nicht in Selbstsuggestion ersäuft und sagt, eigentlich sind wir die wahren Meister, das ist angesichts von so einem dominanten FC Bayern völlig verständlich, finde ich.
Du bist ja sonst wirklich der notorische Hasser, aber man muss, glaube ich, konstatieren, aus der Entfernung, Niko Kovac macht da wirklich einfach einen unaufgeregt guten Job.
Ja, also man ist natürlich immer sehr, sehr schnell dabei. Dann sagt man, der Hoffenheim-Trainer macht einen guten Job und der Urs Fischer macht einen guten Job und der Niko Kovac macht einen guten Job und der Vincent Kompany. Das sagt man eigentlich bei jedem, der die letzten 3 Spiele gewonnen hat, der macht einen richtig guten Job. Man kann aber mal feststellen, dass die Leute, glaube ich, lange mit ihm so deswegen gehadert haben, weil er niemand war, der so diesen kompletten Stallgeruch mitgebracht hat. Also zwischendurch war er ja mit Nuri Sahin und auch mit Terzic so irgendwie die Idee, da müsste einer, der schon quasi am Borsigplatz geboren oder zumindest da das Fläschchen bekommen hatte, in einem Weidenkörbchen unweit des Borsigplatz geboren ist, möglicherweise, dass sowas eigentlich nur ein BVB-Trainer sein kann. Also ich glaube, die neue Sachlichkeit, die der BVB da gerade hat, die tut dem sehr gut. Und was lustig war, das ist noch eine kleine Petitesse Ergebnisse am Rande. Der BVB stand im Stau. Also die sind nicht rechtzeitig losgefahren und standen mitten in der Dortmunder Innenstadt offenbar im Stau. Und alle waren ein bisschen genervt. Alle so ein bisschen schon rumgemotzt, irgendwie sich ratlos angeschaut, den Busfahrer mal ein bisschen angepault.
Weil auch Herbert Grönemeyer gleichzeitig aufgetreten ist.
Ja, Herbie. Ja, unglücklich. Der alte Bochumer. Möglicherweise ein subversiver Akt, um den BVB daran zu hindern, rechtzeitig zum Champions League-Spiel zu kommen. Zumindest dafür war ganz gut, dass er erst 20.45 Uhr angefangen hat. Aber doch ein bisschen kurios, dass da nicht nochmal ein Standstreifen aufgemacht wird.
Wenn wir jetzt gerade über Musik reden und du hast den Borsigplatz schon erwähnt, möchte ich mal ganz kurz, dass wir ganz kurz spontan, das ist nicht abgesprochen, einen der besten Fußballsongs der letzten Jahrzehnte einspielen, nämlich Rubbel die Katz am Borsigplatz. Die völlig zu Unrecht unterschätzte Band Casino Express mit Aki Schmidt, der leider nicht mehr lebenden BVB-Legende, am Akkordeon. Solche Songs werden heute gar nicht mehr hergestellt.
Ja, und man darf nicht vergessen, Rubbel die Katz, Casino Express und Friends. Ich finde, eigentlich ist dieser Zusatz and Friends mega verboten. Das ist sowas wie so ein schmieriges Golf-Charity-Hotel am Stangelwirt oder wo dann Franz Beckenbauer und Friends oder wer auch immer und Friends oder irgendwelche komischen schangeligen Spielerberater. Übrigens, das wollte ich dich noch fragen. Es gibt ja eine riesen Diskussion um Spielerberater. Matthias Sammer hatte das ja schon angestoßen, indem er gesagt hat, die nutzen doch gar nichts, sondern soll die Spieler selber verhandeln lassen. Jetzt hat Uli Hoeneß nochmal nachgelegt und gesagt, ich werde den Beratern den Krieg erklären. Und gerade nach dem Upamecano-Deal. Das ist doch total albern und populistisch. Wieso ist sowas wieder eine Schlagzeile? Weil du weißt, es wird nie mehr ohne Berater gehen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen die Gehälter oder die Provisionen sanktionieren oder sagen, da machst du irgendwie einen Deckel oben drauf. Aber dass es die nicht mehr gibt, dass Spieler keine Berater mehr heranziehen sollen, eine totale Nonsensdiskussion und niemand wird für solche Forderungen ausgelacht. Weder Sammer noch Hoeneß. Hoeneß knallhart, Berater müssen raus und Quatsch.
Vor allen Dingen, es gibt ja schon wieder weitere Umdrehungen. Jörg Nebelung hat jetzt wiederum auf Uli Hoeneß reagiert, auch sehr harsch. Und ich finde die Diskussion deswegen, auch wenn du in den sozialen Medien guckst, wie das diskutiert wird, ja, ist doch richtig, die wollen sich nur die Taschen voll machen, die braucht kein Mensch und so weiter. Zunächst mal heißt ja Berater, Berater. Also natürlich gibt's da solche und solche und es gibt mit Sicherheit Berater, von denen würde ich auch die Finger lassen, aber in erster Linie ist ein Berater erstmal einer, der den Job hat, einem Spieler im Sinne seiner eigenen Karriere Ratschläge zu geben, was er besser tun sollte, was nicht. Und da gibt es natürlich auch seriöse Menschen, die das nicht aus Empathie und Menschenfreundlichkeit machen, sondern weil sie auch davon leben, aber die natürlich trotzdem im Kopf haben, was muss ich tun, um meinem Spieler weiterzuhelfen in seiner Karriere. Und die gibt es natürlich auch und die seriös an das Ganze rangehen. Und natürlich gibt es auch immer wieder den Spruch, da war er wahrscheinlich schlecht beraten. Also es gibt auch Berater, die zu sehr, sehr fragwürdigen Moves raten. Aber jetzt pauschal zu sagen, Berater wollen doch nur das Geld und die soll man ablehnen und die muss man überall aushebeln, ist ja nun auch Quatsch.
Ja, das ist Quatsch. Und dieser Generalvorwurf, die wollen sich die Taschen voll machen. Man kann ja prinzipiell mal feststellen, dass es im Profifußball sehr wenige Menschen gibt, die sich nicht die Taschen voll machen wollen. Und das sind nicht nur die Berater, das sind irgendwelche schangeligen Marketing-Heinis, das sind Funktionäre, das sind Manager, die noch hinterher noch ein bisschen Geld kassieren für Transfers und so weiter. Also der Vorwurf im Profifußball, da wolle jemand Geld verdienen, der ist, möchte ich mal sagen, ein kleines bisschen scheinheilig, gerade wenn er von Leuten kommt, die selber immer gerne die Hand aufhalten, wenn es darum geht, ein bisschen Geld aufzuheben. Insofern eine etwas alberne Diskussion.
Man könnte ja auch andersrum, wird ja auch ein Schuh draus, wo man dann sagt, okay, wenn jemand die Berater nicht will, dann will er ja nur deswegen die Berater nicht, weil er den Spieler lieber besser über den Tisch ziehen können will. Also es ist beide Extreme nicht gut, also man muss einfach gucken, dass man genau hinschaut, was man für Berater hat. Was ich übrigens auch interessant finde in dem Zusammenhang, auch so ein klassisches Thema unserer Zeit, Beraterwechsel. Er hat kurz vor der Transfer vom Transferfenster noch schnell seinen Berater gewechselt. Das deutet auf einen Wechselwunsch hin. Auch eine komische Geschichte.
Ja, das ist eine komische Geschichte. Man durchblickt ja auch sehr, sehr häufig nicht die Hintergründe. Dann hat man sich mal gestritten, dann ist man unzufrieden, weil man nur beim VfL Bochum landet, anstatt, keine Ahnung, bei Borussia Dortmund oder bei Eintracht Frankfurt. Und dann zack, wird der Berater gewechselt. Das ist ein bisschen so, wie wenn so ein Typ, der 10-mal hintereinander bei Wimbledon angetreten ist und dann immer nur in der zweiten Runde ausgeschieden ist, der dann einen neuen Trainer sich holt und Boris Becker noch verpflichtet, damit er ihn jetzt zu einem echten Champion trainiert. Man kann aber auch mal feststellen, gerade was so die Berater angeht, das ist natürlich ein feuchter Traum jedes Funktionärs, dass da einfach ein 18-jähriger Spieler ankommt, der keine Ahnung hat, möglicherweise noch seinen überehrgeizigen Vater mitbringt, der aber auch sagt, ja komm, dann unterschreiben wir mal hier für 5 Jahre. Das ist natürlich auch alles total Dünnbrettbohrerei. Am Ende ist es aber auch so, glaube ich, gerade was die Berater angeht, dass das ein ganz gutes Schlaglicht allgemein auf die ganzen Diskussionen wirft, die im Fußball geführt werden. Also die Problemanalysen, warum irgendetwas nicht funktioniert, warum einer nicht den nächsten Schritt gemacht hat, warum die Mannschaft unten im Tabellenkeller ist, Das sind oft Diskussionen, die auf einer Ebene geführt werden, die wirklich erbarmungswürdig ist. Ohne jetzt deinen Lieblingsverein Werder Bremen zu schnell und zu intensiv in diese Diskussion mit einzubringen. Aber ich habe Jean-Julien Baer gehört, der, glaube ich, da bei euch oben bei irgendeiner Zeitung oder einer Zeitschrift oder einem Portal, wie man heute sage, wirkt. Und dessen Argumentationsleitlinie war nur, es müssen jetzt Korrekturen vorgenommen werden. Da sagt man nur so, ja, genau, deswegen müssen wir jetzt Korrekturen vorgenommen werden. Da wäre ja keiner drauf gekommen. Werder Bremen in Abstiegsgefahr, hat bereits den Trainer getauscht, hat bereits natürlich sämtliche flammenden Reden gehalten. Man tut sich, finde ich, als Journalist sehr, sehr einfach zu sagen, da muss jetzt aber alles anders werden.
Ja, was mich ja übrigens an der Situation stört, wenn du mir schon die Gelegenheit gibst, kurz über Werder Bremen zu reden, ich finde immer hanebüchen, dass wirklich ganz viele Leute komplett ignorieren, wer gerade gegen welche Gegner gespielt hat, weil da kommt da ganz schnell, sie sind im Moment in der Formtabelle, sind sie die schlechteste Mannschaft. Wenn ich in der Formtabelle aber zuletzt gegen Bayern spielen musste und in Freiburg und in Leverkusen und in Dortmund, dann bin ich in der Formtabelle weiter unten, als wenn ich zuletzt gegen Wolfsburg zu Hause und in Heidenheim gespielt habe, nach Lage der Dinge. Und ich habe ja letzte Woche erzählt, dass Werder die Eigenart hat, dass sie 10 Spiele verloren haben und davon 8 gegen die Top 8 der Liga und 1 gegen den HSV und ansonsten gegen alle Mannschaften ab Platz 9 ungeschlagen sind. Das habe ich gesehen, beim 1. FC Köln ist das auch so. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht aber auch so ein Ding, so ein Trend, weil früher hast du ja wirklich die Situation gehabt, da konntest du als 17. auch mal den Tabellendritten schlagen, wenn du einen guten Tag hattest. Mittlerweile hast du das Gefühl, es ist schon schwer, als 13. den Tabellenachten zu schlagen. Weil das wirklich eine Distanz ist zu diesen größeren Mannschaften. Natürlich gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Es gibt dann den FC Augsburg, der in München gewinnt und so weiter. Aber das ist ja wirklich ein Ausreißer. Also du hast wirklich das Gefühl, es ist schon ab Mittelplatz schwierig, eine der ersten 6 zu schlagen. Das hat es früher immer gegeben. Früher war es nicht so eine große Kluft. Übrigens, letzten Samstag, Werder hat gegen Bayern gespielt. Das war ein Spiel, da konnte ich vorher 3 Tage nicht schlafen früher und habe mich wochenlang drauf gefreut. Und diesmal bin ich da völlig emotionslos hingefahren, wusste ganz genau nach Lage der Dinge, verlierst du 0-3, hatte ich übrigens auch getippt 0-3 und fährst dann wieder nach Hause. Und ich habe wirklich während des Spiels, es hat nichts gebrannt irgendwie. Du wusstest ganz genau, die kriegen irgendwann einen Elfmeter, dann kriegten sie einen Elfmeter. Und du wusstest, dann verlierst du am Ende 2-3-4, wenn du Pech hast, 5-0. Und dann fährst du mit 0-3 nach Hause und bist völlig emotionslos und nicht mal unzufrieden, weil du vorher wusstest, was passiert. Also das ist auch so eine Sache, die wirklich unangenehm geworden ist.
Ja, es klaffte eine Kluft ja, zwischen den oberen 10.000 und den Kasematten der Tabelle. Mir, ohne dass ich jetzt wahnsinnige Sympathien oder so mein Herzblut an Werder Bremen verloren hätte, tat es mir auch leid. Mir tat es auch für Daniel Thun leid. Ich habe im Nachhinein, das wäre sogar die einzige Kritik, die ich hätte, gerade weil man wusste, dass man jetzt noch in Freiburg spielen muss und dann auch noch zu Hause gegen Bayern München, hätte ich, glaube ich, gedacht, dass sich Horst Steffen durchaus diese beiden Spiele noch gegeben hätte, um möglicherweise da eine Überraschung zu schaffen. Insofern ist der Zeitpunkt des Trainerwechsels möglicherweise ein bisschen unglücklich gewesen. Ansonsten aber ist es, glaube ich, die gleiche Gefühlslage beim 1. FC Köln, wo die Leute natürlich auch das Gefühl haben, eigentlich haben wir keine Chance und so richtig böse können wir der Mannschaft auch nicht sein, weil sie eben gegen die Großen der Liga verlieren. Und das ist keine gute Ausgangsposition für diese Liga insgesamt, wenn du das Gefühl hast, du fährst zu vielen Vereinen hin und hast eigentlich keine Chance. Wo wir jetzt aber zu einem anderen Thema kommen, was mir wirklich auf dem Herzen brennt, ist, dass du jetzt nochmal gerade im Tabellenkeller merkst, wie absolut wichtig es ist, Geduld zu bewahren. Also eigentlich ist jede Mannschaft abgestraft, die in Hektik ausbricht. Also der Verein bricht in Hektik aus, schmeißt den Trainer raus, ist möglicherweise jetzt nochmal beim großen Kader-Revirement, wird auf dem Transfermarkt nochmal aktiv und holt 10 neue Spieler. Man hat es selten, dass sich das auszahlt. Man kann jetzt natürlich Mainz 05 mit Urs Fischer anbringen, der es natürlich geschafft hat, diese Mannschaft, finde ich, zu revitalisieren, hat es geschafft, so eine Ruhe reinzubringen, die ihnen vorher gefehlt hat. Die spielen wieder disziplinierten und taktisch einwandfreien Fußball. Also klassische Urs-Fischer-Schule, wo man sich auch permanent fragt, warum hat diesen Joker vorher niemand gezogen? Warum ist niemand auf Urs-Fischer zugekommen und hat gesagt, hier hast du alle Möglichkeiten? Wenn man sieht, dass er jetzt wieder so ruhig und beständig und sehr, sehr solide arbeitet. Aber ansonsten ist es so, Hektik ist einfach gar kein guter Ratgeber, weder oben noch unten.
Übrigens eine schöne Randnotiz. Bei uns war ja Bo Svensson im Gespräch, wo dann irgendwann deutlich wurde, er hat abgesagt und dann hat, ich sage jetzt keinen Namen, aber eine große deutsche Boulevardzeitung dann geschrieben, er hätte abgesagt, weil er die Kaderqualität kritisch sieht und er hat abgesagt, weil er den Kader für zu schwach hält. Das stimmt aber gar nicht. Also inzwischen hat sein Berater, Marc Kusicke, hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, nee, der hat abgesagt, weil er erst im Sommer wieder einsteigen wollte, so richtig, und er will jetzt nicht schon wieder umziehen. Und er hat, also es stimmte einfach überhaupt nicht. Und es hat einfach eine Redaktion erfunden zu sagen, um besser auf den Kader draufhauen zu können, dem ist der Kader zu schlecht. Das war sein Grund abzusagen. wo ich auch denke, also mit so ein bisschen Medienkompetenz weiß man auch ganz genau, dass am Tag der Absage Bo Svensson nicht zu einem Reporter jener Zeitung gegangen ist und gesagt hat, übrigens ist mir der Kader zu schlecht, deswegen habe ich abgesagt. Also es war eigentlich klar, dass das Spekulation ist. Und jetzt hat sein Berater, wo wir wieder bei Beratern sind, auch erfreulicherweise begründet, dass es wirklich familiäre Gründe hatte und überhaupt nichts mit dem Kader zu tun. Wo man natürlich auch sagen kann, es ist schon ein bisschen schäbig, so einen Grund zu erfinden, um so eine Meldung ein bisschen auszuschmücken. Aber ist jetzt auch nicht so überraschend.
Ja, aber es ist natürlich auch so, dass das sofort zu totaler Schnappatmung führt. Alle sagen, ja, das haben wir uns auch gedacht. Jetzt wissen wir es auch offiziell, wenn sogar ein Trainer deswegen absagt und so weiter. Am Ende ist es so, Frank Baumann hat ein ganz gutes Interview gegeben, als er so ein bisschen darüber sprach, warum er den aktuellen Trainer beim FC Schalke verpflichtet hat. Und dann sagte er, ich hätte Muslic nicht für Bremen verpflichtet, weil es in Bremen eine andere Art von Trainer braucht. Übrigens genauso wie in Freiburg oder in Augsburg oder anderswo. Hingegen würde Muslic wunderbar passen zu Schalke, die ganze Mentalität, der kulturelle Fit, wie er das nannte. Und so ist es eben auch. Ich glaube, dass Daniel Thun eigentlich ein Glücksgriff sein wird, beispielsweise für Werder. Ich glaube, dass der, wenn es jetzt gelingt, diesen Klassenerhalt zu realisieren und eben nicht runterzugehen, wird er Werder Bremen und wird dem ganzen Verein und der Stadt noch sehr, sehr viel Freude bereiten. Aber möglicherweise ist es eben auch manchmal ein bisschen Glücksspiel, ob es hinhaut oder nicht. Bei Urs Fischer hat es hingehauen, bei Daniel Thun wird es möglicherweise hinhauen, bei anderen Trainern merkst du einfach, es ist ein totaler Fehlgriff, aber das ist manchmal auch wirklich eine Lotterie.
Du hast Nerven behalten gesagt, das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ja gerade im Abstiegskampf verschiedene, sehr unterschiedlich gelagerte Beispiele. Zum Beispiel haben wir den schon erwähnten 1. FC Köln, wo es vor ein paar Wochen auch noch hieß, Lukas Kwasniok, der wird da auch nicht mehr alt. Also es gab schon in einer anderen Fußballgruppe, in der ich war, gab es schon den Insider-Hinweis, naja, ich habe da in Köln was Leuten hören, dass da beim Karneval wird schon jemand anders vom Wagen winken. und es gab ja auch diese Anti-Kwasniok-Transparente schon. Und jetzt würde ich mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich weiß nicht, ob Lukas Kwasniok alles richtig macht, aber ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, dass er noch da ist. Ich glaube, das ist auch, dass man auch gut beraten ist, wenn es jetzt nicht ganz triftige Gründe gibt, Korrekturen vorzunehmen. Dann würde ich sagen, es ist eine gute Idee, das jetzt nicht zu opfern für irgendeinen flüchtigen Impuls, den man haben möchte. Und es ist so, dass du in der Bundesliga, ja, du hast verschiedene Beispiele. Ich kenne zum Beispiel auch gewisse Gladbach-Fans. Da ist eine gewisse Panik, dass der Trainerwechsel jetzt auch schon wieder verpufft ist und dass man den Trainer jetzt eventuell nochmal wechseln muss, weil Eugen Polanski jetzt doch auch in Schieflage wieder geraten ist mit der Mannschaft. Ich weiß auch nicht, auch wenn Wolfsburg jetzt gerade in Leipzig gepunktet hat, der Trainer ist auch nicht mehr unumstritten. Richtig am Arsch bist du, wenn du zweimal den Trainer wechseln musst. Dann ist es eine richtige Kacksaison und dann hast du es ganz schwer, da nochmal zu korrigieren.
Das allerbeste Beispiel dafür ist Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim. Wenn man auf die Tabelle guckt, sieht sehr, sehr ungünstig aus. Ich glaube, 13 Punkte, schon ordentlicher Abstand. Schon zu Platz 17, zu Platz 16 erst recht und Platz 15, das ist quasi wie Grönland von Amerika ausgesehen. Also, man könnte sich jetzt fragen, warum schmeißen die den nicht raus, um noch den Strohhalm zu ergreifen, möglicherweise den Klassenerhalt noch zu schaffen. Aber der Punkt ist, diese Mannschaft ist, wenn man die Kaderplanung ansieht, eigentlich fast bewusst auf Abstieg getrimmt worden, um das mal so hart zu formulieren. Die haben die Abgänge nicht kompensiert. Sie haben gesagt, komm, wir bleiben bei unserer soliden Variante und legen es einfach mal drauf an, dass es trotzdem gelingt. Tut es nicht. Die Mannschaft spielt inzwischen auch nicht mehr gut. Man merkt ihr die Verunsicherung über die vielen Niederlagen auch durchaus an. Aber jetzt ist Frank Schmidt eine Jobgarantie ausgestellt worden und Frank Schmidt hat, glaube ich, auch Lust weiterzuarbeiten. Denn man schmeißt dann jemanden raus und hat dann irgendjemanden, der da gerade auf dem Trainerkarussell runterfliegen könnte. Und den hat man dann für 2 oder 3 Jahre und man merkt, das funktioniert nicht. Und dann will man Frank Schmidt möglicherweise wiederholen. Ich glaube, Frank Schmidt wird auf jeden Fall in Heidenheim in Rente gehen. Dann werden sie ihm Zinnteller überreichen, werden ihm noch eine Jubiläumsurkunde überreichen. Und das ist wahnsinnig verdienstvoll. Und so egal mir Heidenheim ist, um mal deutlich zu sprechen, ist es mir mega, mega, mega egal eigentlich. Aber andererseits ist es wirklich ein wunderschönes Zeichen, dass man sagt, wir machen einfach weiter mit dem und er wird in der zweiten Liga auch wieder unser Trainer sein.
Ja, auch ein klassisches Thema, auch hier in diesem Podcast. Ich finde ja auch, es ist ein Gebot der Logik zu sagen, wenn er sich in 17 Jahren oder wie lange der da ist, nicht abnutzt, warum soll er sich jetzt noch abnutzen? Also ich glaube, der wird vielleicht irgendwann müde sein. Das ist wie mit Christian Streich, der mit Freiburg auch mal abgestiegen, wieder aufgestiegen ist. Und es war goldrichtig, ihn zu behalten und eben nicht zu sagen, wir, das Gesetz der Serie ist der Trainer, ist immer das schwächste Glied, wir müssen ihn jetzt wuppen, frischen Impuls und so weiter, sondern die haben den nicht rausgeschmissen und sind dafür belohnt worden, ebenso wie Heidenheim am Ende auch nicht dafür belohnt werden würde, wenn sie diese großartige Ära von Frank Schmidt beenden würden, sondern die würden jetzt irgendwas probieren und hätten dafür etwas ganz Besonderes beerdigt, was sie einfach da haben und was sie auch bewahren müssen. Und ich glaube eben, es ist ganz, ganz wichtig, und deswegen auch folgendes Beispiel in Köln, du musst einfach gucken, ob ein Trainer Schaden angerichtet hat oder ob da ein irreparabler Schaden zwischen Trainer und Mannschaft entstanden ist, dann musst du natürlich reagieren. Aber wenn das nicht der Fall ist, solltest du es einfach bleiben lassen. Und wenn zwischen Trainer und Mannschaft zwischenmenschlich alles okay ist und du das Gefühl hast, der Trainer arbeitet gut und der brennt für den Verein und bringt sich ein, dann gibt es überhaupt keinen Anlass, einen Trainer zu entlassen. Also nur, um irgendwas zu probieren.
So nämlich. Und übrigens, du sprachst eben schon die Nervosität der Gladbacher an. Das ist wirklich mit den Händen zu greifen. Ich war am Wochenende bei Hertha BSC gegen Hannover 96, was für Hertha BSC auch nicht besonders gut ausgegangen ist. Aber neben mir stand ein Gladbacher. Und der hat mir ungefähr eine halbe Stunde sein Elend, sein Leid geschildert, wie schrecklich das alles ist und warum die Mannschaft so runtergewirtschaftet worden ist und dass Eugen Polanski es auch nicht hinkriegt. Und dann gingen wir zusammen einen Konkurrenten nach dem anderen durch und er sagte, St. Pauli, landet vor uns. Werder Bremen landet vor uns. VfL Wolfsburg landet vor uns. Und zum Schluss kamen wir zu der unauslöschlichen Conclusio. Gladbach könnte möglicherweise 17. werden. Also so deprimiert wird schon gedacht. Und man kann es auch ein bisschen verstehen, weil man denkt ja immer, mit dem neuen Trainer wird alles besser. Der hat den besseren Zugang, der erreicht die Mannschaft, der hat den anderen Kniff, der hat taktisch deutlich mehr drauf als sein Vorgänger. Und dann merkst du, die kochen alle mit Wasser und spätestens nach 4, 5 Spielen verpufft dieser Effekt. Also für Gladbach könnte es tatsächlich noch ganz schön haarig werden. Aber um noch einmal ganz kurz bei Heidenheim zu bleiben. Ich finde das auch deswegen so gut, weil diese Hektik, dieses, oh, da müssen wir wechseln, wir müssen einen neuen Impuls setzen, wir merken, wir wollen diesen Weg nicht mehr gemeinsam fortsetzen, der ist so übermächtig und ich glaube, es ist so verlockend zu sagen, jetzt setzen wir noch einen neuen Impuls, dass man einfach nach Heim sagt, nee, machen wir nicht, das finde ich großartig.
Wie gesagt, ich bin auch der festen Überzeugung, dass du als kleinerer Verein, das funktioniert natürlich wahrscheinlich nicht bei den Champions-League-Teilnehmern, aber als kleinerer Verein wirst du eigentlich immer belohnt, wenn du einen Trainer installiert hast, der auf lange Sicht funktioniert und den du nie in Frage stellen musst. Und ich würde mir das auch wirklich oft einmal wünschen, genau wie in Heidenheim. Das kannst du natürlich aktuell in Wolfsburg mit einem relativ frischen Trainer, der vorher auch aus dem Interimsbereich kam, oder bei anderen Trainern, die jetzt gerade frisch installiert sind, kannst du es nicht so gut machen. Aber du hast doch Vereine, wo du sagen kannst, stellt den Trainer einfach nicht in Frage. Es steht dir auch völlig frei als Verein, der aus seinen Möglichkeiten eh schon das Maximum rausholt, der vielleicht einfach nicht besser ist, als in der Bundesliga irgendwie zwischen 17 und 15 zu rangieren. Es steht dir doch frei zu sagen, Leute, wir arbeiten hier in Ruhe weiter. Und wenn wir absteigen, steigen wir mit dem ab. Und wenn nicht, dann umso besser. Aber wir wollen diese Diskussionen, den stellen wir uns nicht. Wir stellen uns diesen angeblichen Gesetzmäßigkeiten nicht. Und dafür wirst du in der Regel, wenn du einen guten Trainer hast, wirst du auch belohnt.
So, das war das Wort zum Mittwoch vom Moraltheologen Arndt Zeigler, aber du hast ja völlig recht. Ich muss einmal ganz kurz noch bei diesem Spiel von Hertha gegen Hannover bleiben, weil dort stand dann auch der Bon Vivant und Autor Lukas Vogelsang neben mir im Olympiastadion und war natürlich schlecht gelaunt, weil Hertha verloren hat, aber er hat uns auch noch auf unseren Podcast angesprochen und mich so mit so einer verschwörerischen Miene beiseite genommen, hat gesagt, du, der Arndt, der sagt oft, wenn er eigentlich Knut Kircher meint, Knut Knircher, da musst du ihn mal korrigieren. Und ich so, Lukas, das ist ein Witz, aber er sagt mehrfach Knut Knircher. Und dann habe ich gedacht, uiuiui, wenn wir jetzt noch die Witze erklären müssen, mein Lieber. Ich komme deswegen drauf, weil Knut Knircher ja eine große Medienpräsenz hatte am letzten Wochenende. Ja. Er hat sich ja quasi in die Medien hineinbewegt, um mal zu erklären, wie das mit dem Videobeweis ist, bekam sehr, sehr viel Schelte. Und Arndt, wir haben gerade vor dem Podcast nochmal drüber gesprochen, das ist natürlich ein Dauerthema bei uns, aber hin und wieder denkt man auch, dann lass es doch auch endlich sein. Dann mach's doch einfach nicht mehr, weil es immer wieder zur Aufregung führt. Und das Allerneueste, was es jetzt gibt, ist das Thema Challenges. Das kommt ja sehr, sehr häufig bei uns in den Leserbriefen. Und ich glaube, du hast eine sehr dezidierte Meinung dazu.
Ja, haben wir doch, glaube ich, beide, oder? Weil es ist so ein Klassiker-Thema, dass wirklich, Blick in den Maschinenraum, wann immer über den VAR diskutiert wird, und das ist ja eigentlich jede Woche, kommen immer mehrere Mails, die sagen, ja, der VAR, so wie er jetzt ist, funktioniert ja nicht. Aber warum nicht wie in den USA bei anderen Sportarten Challenges? Da ist schon mal der klassische Satz drin, oder der klassische Satzteil bei anderen Sportarten. Das funktioniert ja nie. Ne? Dass du Fußball mit Feldhockey vergleichst oder sonst was, oder mit Handball. Diese Quervergleiche ziehen nicht. Und Challenges werden aber immer genannt als die super Idee. Und warum macht man das nicht schon längst? Das würde doch super funktionieren. Ich versuche mal etwas zu präzisieren, was mit Challenges gemeint ist. Jeder Trainer, das ist so die häufigste genannte Challenge-Variante, hat 2 Eingriffsmöglichkeiten, wie er ins Spiel eingreifen kann und eine Situation prüfen lassen kann. Und danach ist vorbei. Deswegen hast du nicht ständige VAR-Diskussionen, sondern du hast nur diese 2 Patronen, die ein Trainer hat, um einzugreifen. Jetzt erzähl mal deine Gedanken dazu, dann erzähle ich meine.
Ja, also ich habe vielleicht sogar noch eine dezidiertere Haltung. Ich finde es totalen Schwachsinn. Meine Position ist, lass den Schiedsrichter einfach machen. Keine Challenges, keine Überprüfungen, diesen ganzen Scheiß, meinetwegen Torlinientechnologie, aber ansonsten einfach sein lassen. Ich brauche keine Challenges, ich brauche keines Rausrufen, ich brauche auch keine Timeouts. Ich will einfach einfach nur, dass man dem Schiedsrichter wieder vertraut, dass er seine Arbeit gut macht. Zur Not können wir auch 5 Schiedsrichter statt 4 mit 4. Offiziellen aufs Spielfeld schicken. Vielleicht brauchen wir einfach für jede Hälfte einen. Das ist mir alles völlig egal. Aber dieser ganze Kram, wo du denkst, du pfropfst Erfolgsrezepte aus American Football, aus dem Eishockey, aus dem Feldhockey, aus Curling, aus Feldhandball in den Fußball hinein, ist totaler Schwachsinn und führt für mich auch nur zu weiterer babylonischer Verwirrung. Also ich habe das Gefühl, dass ohnehin alles schiefgegangen ist. Und Kurt Knircher, um ihn nochmal zu nennen, wurde ja dann auch nochmal bei Sky, DAZN, Prime oder TM3 oder Arena gefragt, ob er das wieder einführen würde, das ganze Konsortium um VAR, Kölner Keller, Frankfurter Separé oder wie es das da immer ist. Und dann sagte er, ja, würde er machen, aber mit klarem Handlungsauftrag. Und dann denke ich immer, nochmal diesen ganzen Scheiß, nochmal 9 Jahre Ärger, Zwist, Generve, Diskussionen. Ich habe lieber wieder wie früher der sogenannte Tomatenanfall bei den Schiedsrichtern als diesen endlosen Scheiß aus technischen Überprüfungen, aus irgendwelchen Katakomben, aus Besserwissern, Schlaumeiern, unversöhnlichen Argumenten und Diskussionen. Also weder Challenges noch sonst irgendwas ist meine harte Position.
Pass auf, komm, dann lass mich nochmal ganz kurz einspielen. Das ist auch nicht abgesprochen, wie ich vor 8 Jahren im Doppelpass neben Marcel Reif gesessen habe, der einen militanter Befürworter des VAR ist oder war. Und ich habe damals das hier gesagt.
Wir hoffen, dass es sich noch einruckelt. Aber was machen wir, wenn wir ein Jahr hier immer noch sitzen und die gleichen Diskussionen führen?
Dann bin ich sofort dabei. Also wenn das erwachsene Menschen, das wäre aufhören damit. Dann sofort abschaffen, weil wenn erwachsene Menschen es in 2 Jahren nicht hinkriegen, dann ist offensichtlich irgendetwas drin, was ich nicht begreife.
Das ist also 8 Jahre her gewesen. Wie gesagt, es hat sich in der Zeit ja auch gefühlt wirklich nichts verändert. Du kannst ja nicht sagen, manches ist aber viel besser geworden, sondern wir wollten ja eigentlich gar nicht so viel über den VAR reden heute. 2 Sachen noch unbedingt. Also das Schlimme bei Kurt Knircher ist, ich bin sicher, wenn er mir begegnen würde, würde ich auch sagen, hallo Herr Knircher, schön, dass wir uns mal begegnen. Oder wenn wir es duzen, hallo Kurt. Also es hat sich so verselbstständigt, dass ich das auch nicht mehr wegkriege. Und zu den Challenges, lass uns bitte noch einmal klarstellen. Wir haben jetzt nur beide gesagt, dass wir sie ablehnen, aber noch nicht erklärt, warum. Ich will das mal ganz kurz auf den Punkt bringen, weil es für mich sind ganz viele Punkte, die dagegen sprechen. Erstens, du hast also 2 Challenges. Du hast dann aber auch bei den Trainern eine Eingriffsschwelle. Wo dürfen die denn eingreifen? Dürfen die sagen, es hätte eben keinen Eckball geben dürfen? Dürfen die sagen, der Einwurf war eigentlich für uns? Nee. Du musst also irgendwo eine Grenze setzen, wo sie anfangen dürfen. Das ist dann wahrscheinlich bei Handspiel, Elfmeter oder so. Dann hast du die grundsätzliche Frage zu klären, dürfen die das Spiel unterbrechen für eine Challenge? Oder müssen die warten bis zur nächsten Spielunterbrechung? Wenn sie das Spiel unterbrechen dürfen, dann darfst du die Challenge als taktisches Mittel einsetzen, wenn der Gegner gerade dabei ist, einen Konter zu entwickeln oder so. Sagst du, nee, stopp. Wir wollen da hinten mal eben nachgucken. Wenn du sagst, bei der nächsten Spielunterbrechung, dann kann es sein, dass das Spiel 2 Minuten weiterläuft und in der Zeit schießt der Gegner ein Tor. Und dann sagst du, ja, Moment, wir fechten aber einen Eckball an, der vor 90 Sekunden auf der anderen Seite war. Das kannst du dann als Trainer auch machen bei den Challenges. Dann, grundsätzliches Problem, wenn du 2 Stück hast, und du hast die beide verballert und du hast ja Kameras weiter im Stadion, dann hast du vielleicht in der 70. Minute deine letzte Challenge verballert. In der 85. macht ein gegnerischer Abwehrspieler auf der Linie ein ganz klares Handspiel. Jeder sieht's, die Kamera sieht's und der Schiedsrichter muss mit den Achseln zucken und sagen, also deine Challenges sind ja vorbei. Also ist egal, was man da auf den Kameras sieht, können wir jetzt nichts mehr dazu machen. Das heißt, du hast ein völlig neues Fehlerpotenzial, was viel eklatanter ist als das, was du jetzt hast. Und allein diese Sachen, du kannst sie als taktisches Mittel benutzen, du weißt nicht genau, wann du eingreifen darfst und du machst eben nichts gerechter, wenn du sie frühzeitig leichtfertig verballert hast. Da schreiben dann auch die meisten, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Das ist doch aber nicht besonders befriedigend zu sagen, okay, dann können wir weitere Situationen nicht lösen, weil der Trainer hat halt Pech gehabt. Also es gibt ganz viele Schwachstellen, vor allem aber, wie ich schon eingangs sagte, du kannst das nicht mit anderen Sportarten vergleichen in den USA, wo es funktioniert, weil Fußball ist was anderes als Feldhockey.
So, das war jetzt ein argumentativer Enthauptungsschlag von dir und ich stimme dem allen zu. Und ich würde noch eins hinzufügen. Stell dir mal vor, du hast deine beiden Challenges noch nicht gezogen und du führst 1-0 in der 88. Minute. Dann kannst du auch den Spielfluss des Gegners brutal unterbrechen, indem du einfach sagst, ja, liebe Freunde, jetzt hätte ich ganz gerne noch eine Challenge. Diesen Eckball hätte ich und diesen Einwurf hätte ich auch gerne nochmal überprüft. Insofern, es hat so unendlich viele Nachteile, sodass sich das eigentlich verbietet, da weiter drüber zu diskutieren. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die ein bisschen ins Theoretische geht. Wir sind von unendlich vielen Seiten die Ausführungen von Hartmut Rosa, einem der führenden deutschen Soziologen, zugeschickt worden. Und um das mal kurz nochmal einzuführen, hören wir aus dem Bayerischen Rundfunk einmal die Argumentation, warum er sagt, das passt sehr, sehr gut in unsere moderne Gesellschaft, dass es den Videobeweis gibt.
Meine These ist, dass sich die Art, wie wir mit der Welt interagieren, wie wir darin tätig sind, dass sich die verändert, dass wir da nicht mehr handeln in der Welt, sondern eigentlich eher vollziehen an der Welt. Der Videoschiedsrichter wäre dafür ein Beispiel, weil ein Schiedsrichter, das wissen eigentlich alle Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die prägen ein Spiel auch. Ja, sie handeln in einer Situation und da hängt es auch ein bisschen davon ab, ob es schon 5-0 für eine Mannschaft steht. Dann lässt man mal vielleicht eine kleine Abseitsstellung durchgehen. Das hieß früher gleiche Höhe. Ja, der Schiedsrichter hatte immer ein bisschen Spielraum. Und wenn er jetzt die Abseitsstellung zum Beispiel mit Hilfe des Videoschiedsrichters entscheidet, dann ist er eben nicht mehr in einer Situation, sondern er steht einer Konstellation gegenüber, also einem Bild, das sagt, dieser Fuß oder dieser Schuh war weiter vorne oder hinten und dann hat er da eigentlich keinen Spielraum mehr.
Das sind die Ausführungen von Hartmut Rosa, nochmal ein führender deutscher Soziologe, und das bettet sich natürlich ein in das, was der immer sagt, also der zieht ja quasi schon seit vielen Jahren mit seiner These von der modernen Gesellschaftsstruktur durch die Lande. Er sagt ja, das sei alles beschleunigt, was zu Entfremdung, zur Erschöpfung und zu einer Entwertung des Lebens führt, weil man nur noch vollzieht und nicht mehr selber handelt. Das ist ja quasi auf dieser alten Resonanztheorie basierend. Und Entfremdung ist ja eigentlich auch ein Begriff, den wir schon aus dem Marxismus kennen, wo der Arbeiter entfremdet von seiner Arbeit ist. Er sagt, es müsste ja quasi eine neue Ethik geben, eine neue Langsamkeit, eine Gemächlichkeit. Es müsste quasi wieder die handelnde Person in den Mittelpunkt gerichtet werden, damit wir wieder zu so einer eigenen Identität und zu einer eigenen Biografie und auch zu einem Interesse für andere Biografien kommen. Das klingt auf den ersten Blick, finde ich, ganz logisch. Auf den zweiten Blick finde ich es ein bisschen problematisch. Erstens, weil es, sagen wir mal, so eine vorbeschleunigte Gesellschaft, die wir früher hatten, wahnsinnig romantisiert. Also die 60er, 70er, 80er Jahre sind dann angeblich eine Gesellschaft oder eine Situation, in der wir noch gehandelt haben. Das würden, glaube ich, sehr, sehr viele Leute aus den 70ern und 80ern damals anders sehen. Also gerade was kapitalistische oder was klassische abhängige Lohnarbeit angeht. Also dass wir dort die handelnden Subjekte gewesen sind, wage ich mal echt stark zu bezweifeln. Und ich finde gerade beim Thema Videobeweis, ich habe das Gefühl, das ist so jumping on the bandwagon, da hast du ein spannendes Thema, auf das du dich so ein bisschen draufsetzt. Ich finde, was er ausblendet, ist der eigentliche Treiber der Einführung des Videobeweises, denn das ist eine ganz platte kapitalistische Verwertungslogik. Also es geht ja nicht nur darum, das Spiel planbarer und beherrschbarer zu machen, sondern kapitalistisch auswertbarer zu machen. Also alles, was seit den 90er Jahren im Fußball passiert ist, dient ja dem Zweck, es zu Geld zu machen. Die Bild-Zeitung hat jetzt, glaube ich, im Weserstadion sind die irgendwann nach dem Spiel in die Kabinen gestiefelt und haben unter anderem dort auch ein Papier gefilmt, auf dem die DFL vorschreibt, wann die Mannschaften auf dem Platz zu sein haben, wann die Ausrüstungskontrolle stattfindet, wann Anpfiff ist, damit alles gleichzeitig stattfindet. Das ist natürlich auch so ein äußeres System, das auf die Spieler einwirkt, das sie quasi nur noch zu Vollziehenden macht. Ich glaube nur, es geht um Auswertung. Es geht darum, dass die Leute Geld damit verdienen wollen. Das hat weniger mit dieser Beschleunigung durch Digitalisierung, die es ja gibt, zu tun, sondern meiner Meinung nach eher mit dem Kapitalismus, der den ganzen Fußball überformt. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen flau, dass Rosa das so ausblendet. Also das ist sicher, also das ist ein spannender Gedanke, aber ich finde, er greift zumindest beim Videobeweis viel zu kurz. Insofern würde ich da jetzt in diesen haltlosen Applaus, den es da überall gibt, nur so bedingt einsteigen.
Ach, Philipp, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde aber in erster Linie, hat Herr Rosa das Gleiche gesagt. Hat Herr Rosa das Gleiche gesagt wie du? Er hat gesagt, ich finde am besten, wenn wir einfach einen Schiedsrichter haben, der entscheiden kann und Schluss. Das Gleiche, was du vorher gesagt hast, nur anders ausgedrückt.
Nein, finde ich nicht. Also ich finde, dass einmal mehr Nein als du. Doch. Unendlich plus eins mal Nein. So, jetzt habe ich's. Pass auf. Also, was ich nur gesagt haben wollte, ich bin immer misstrauisch gegenüber allen Wissenschaftlern, die da mit ihren Soziologie-Thesen ankommen. Da gab's schon ein paar andere, sage ich nur. Da gibt's ja auch immer, gibt's ja manchmal so Abhandlungen, die dann dir den perfekten Elfer wissenschaftlich beweisen wollen. Und dann sagen sie, du musst oben links schießen, da ist die Chance am besten. Und die Expected Goals und so weiter sind ja alles. Ich bin überhaupt gegen die Verwissenschaftlung. Ich bin gegen komplette Wissenschaft rund um Fußball. Ich bin einfach für so ein gesundes Volksempfinden, so ein gesundes Bauchgefühl. Das sollten wir sehr, sehr viel mehr, finde ich, im Fußball haben.
Also quasi ein Fußballquerdenker bist du, wenn du ganz genau bist.
Ja, genau. So wie Waldi Hartmann ungefähr. Pass auf, was ich nur sagen wollte, ist, wo wir gerade beim Bauchgefühl sind. Ich muss noch einmal meckern. Und zwar, jetzt komme ich schon wieder, ich war im Stadion. Philipp war auch mal wieder im Stadion. Ja. Bei Hertha gegen Hannover. Und dann habe ich mich da auch angestellt an einem der Imbissstände. Und ich weiß nicht, wie das bei Werder ist. Aber was in Berlin an Bratwürsten präsentiert wird, ist eine absolute Frechheit. Das ist entweder verkohlter Rentnerpimmel, also total verbraten, oder es ist so eine Brühwurst, die aussieht, als ob es irgendwie einer so einen entwendeten oder so einen entnommenen Dickdarm für einen Schirembel fotografiert hat. Also das sieht ekelhaft aus und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie ist die Versorgungslage bei Werder Bremen? Ist es irgendwie besser? Weil bei Hertha ist es völlig ungenießbar.
Naja, ich bin ja immer ein bisschen eingespannt durch meine Arbeit, deswegen kann ich nicht viel rumlaufen und mir alle Stände mal angucken. Wir kriegen dann immer von sehr netten Kolleginnen, kriegen wir immer Essen gebracht von den Imbissständen. Und ich bestelle endlich immer das Gleiche. Ich kriege mal so eine Bratwurst, die mag ich auch sehr, weil die ist nicht so, das ist nicht so eine lange, sondern die ist so ein bisschen dicker. und so ein bisschen länger als ein Brötchen. Und die finde ich ganz vortrefflich und sehr, sehr gute Pommes dazu. Und früher gab es mal eine Zeit lang, ich sage jetzt keinen Namen, gab es einen, ich vermute es war eine andere Firma, einen Bratwurstlieferanten, die schmeckten überhaupt nicht. Die waren so, die hatten so eine keine knackige Konsistenz, sondern die schmeckten so, weiß ich nicht, so wie Leberkäse, so ein bisschen von der Konsistenz her und hatten auch keine knusprige Pelle oder so. Das war ganz furchtbar. Die haben sich auch nicht durchgesetzt über die Jahre. Und ich habe die mal irgendwann, habe ich die mal intern kritisiert, gesagt, diese Bratwürste schmecken überhaupt nicht. Dann wollte mich der Hersteller einladen, gesagt, pass auf, komm mal her und teste mal bei uns die Bratwürste und sag uns hinterher genau, was nicht funktioniert. Und ich hatte wirklich keine Lust, da hinzufahren und noch so eine Bratwurst zu essen. Das war einfach durch das Thema. Ich war einfach, I'm through with these Bratwurst.
Und ich bin natürlich auch ein bisschen verwöhnt, weil ich groß geworden bin in diesem Tönnies Fleischwurstgürtel, den es ja quasi vom Ruhrgebiet bis hinter Bielefeld gibt. Also dort, wo dann sehr, sehr viele Firmen sind, die zumindest eine ordentliche Rostbratwurst machen. In Bielefeld ist es ja auch immer noch so, dass du einen richtigen Rost hast. In Bochum gibt es ja die Dönninghaus, glaube ich, Bratwurst, die auch wirklich sehr, sehr schmackhaft ist. Meine allerbeste Bratwurst, die ich jemals gegessen habe, war tatsächlich in der Lohheide in Wattenscheid, wo du so großartige Bratwurst gekriegt hast. Ich glaube, ich bin 5-mal runtergerannt während des Spiels, außer Spiel von Arminia und habe mir eine Bratwurst geholt. Ich bestand zum Schluss, glaube ich, aus 80% Bratwurst. Auch eine sehr, sehr gute Pommes dazu, ohne Gewürz. Einfach nur mit Salz, was ja ohnehin die allerbeste Variante ist, um überhaupt Pommes anzurichten. Ich mag es ja auch inzwischen, dass du in verschiedenen Stadien so regionale Spezialitäten bekamst. Ja. Beim FSV Salmrohr früher, wenn du in der Oberliga West-Südwest warst, war es so, dass du ja wirklich noch Wein ausgeschenkt bekommen hast, hochprozentig, sodass alle Leute nach 5 Minuten Spielzeit schon total besoffen waren. Also sowas wünsche ich mir sehr, sehr viel mehr, dass du nicht nur Leitbier präsentiert bekommst, auch so Bier. In Berlin kriegst du teilweise in 1-Liter-Bechern, so als ob du noch den kompletten Schützenverein irgendwie mitversorgen musst. 1-Liter-Becher, da musst du ja permanent aufs Klo, wenn du 1 Liter irgendwie innerhalb der ersten Halbzeit vertilgst. Also ich finde, man sollte unbedingt mal alle Cateringstände von diesen großen Unternehmen befreien. Ich glaube, Aramark gibt es, ne, die dann mit so einer komischen Sprühpistole das Bier servieren. Ja, auch eine absolute Frechheit. Und in Berlin ist es außerdem noch so, da sind, Frank Gosen hat das mal fürs Ruhrstadion auch schon ganz gut beschrieben, die Leute sind in der Halbzeit total überrascht, dass Menschen kommen und Bier wollen. Das ist unfassbar. Das, was? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Das gibt's ja gar nicht. Ihr wollt alle ein Bier. Weißt du, du hast in der 35. Minute niemand und dann natürlich Rush. Was? Was wollt ihr? Du auch ein Bier? Ach so, mach mal schon mal 2. Also da hab ich gedacht, das kann irgendwie wahr sein, ne?
Super, ja, super sind so auch diese kleineren Zweitligastadien, wo du dann hingehst, weil du da Pokalspiel hast oder so. Und dann gehst du in der Halbzeit hin und auf dem Rost liegen 3 Würste. Für ungefähr 600 Personen, die sich gleichzeitig anstellen. Auch gut. Aber weißt du, was mich richtig auffühlt und auch betrübt? Kennst du noch diese geriffelten Pommes, die so maschinell geriffelt sind, die gibt es kaum noch.
Ja.
Die gab es früher mal im Kirchweiher Grillstübchen. Ich glaube, die waren von der Firma Stöver Snack Service. Diese geriffelten Pommes. Und die waren deswegen, das hab ich irgendwann gelernt, die waren deswegen so geriffelt, weil die dadurch eine größere Oberfläche haben und knuspriger geworden sind. Und die siehst du kaum noch. Was würde ich geben für geriffelte Pommes in einem Stadion? Also
ja.
Stöver's Next Service, was ist los?
Ja, ich möchte eigentlich auch dieses wohlige Gefühl zurück zu haben, dass man sich irgendwie gut ernähren kann. Also früher hatte in Bielefeld auch immer das Gefühl, dass der Metzger noch so mit dem dampfenden Wurstbrät über eine alte Kopfsteinpflasterstraße nach Bielefeld durch gefährliche Passstraßen am Teutoburger Wald gejuckelt kommt. Das ist immer noch, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. In Bielefeld ist das ja sehr okay. Aber in so vielen Stadien hast du das Gefühl, da musst du dann eine komische Stadionkarte hin präsentieren und die ist dann noch nicht ordentlich aufgeladen und dann kriegst du da so ein schales Bier überreicht. Also ich finde, da gibt es in sehr, sehr vielen großen Städten einen echten Notstand. Also deswegen wäre es schön, wenn es mal wieder so ein paar alte Sachen gäbe. Andererseits früher auch, da kommen wir ja nochmal ganz kurz zu der Diskussion, hatten wir ja letzte Woche schon. Wir hatten in Bielefeld früher ja so einen Typen, der in so einem Bauchladen noch Zigaretten angeboten hat. Ne? Der Marlboro-Mann hatte so eine riesige rote Marlboro-Jacke an. Da habe ich auch eine schlimme Mail gekriegt. Was heißt eine schlimme Mail? Aber eine sehr harsche Mail von einem Hausarzt, der gesagt hat, ja, das kann doch wohl nicht sein, dass du gegen das Rauchverbot in Stadien bist. Ich sag mal so, ich bin nicht dagegen, dass weniger gequarzt wird im Stadion, aber dieser religiöse Eifer, den es da teilweise gibt, den fand ich schon ein bisschen befremdlich. Wir haben uns hinterher auch wieder vertragen.
Naja, es war ja aber auch so, dass du sinngemäß gesagt hast, Kindern Rauch ins Gesicht zu blasen, das kann doch nicht so schlimm sein.
Ich habe gesagt, wenn die mal ein bisschen am Rauch schnuppern. Und hinterher haben wir uns ein bisschen in den Arm gelegen und Brüderschaft getrunken und so weiter und uns die Arme aufgeritzt und irgendwie aneinander gehalten. Also,
aber weißt du, was ganz schlimm ist? Ganz, ganz schlimm fällt mir gerade so ein, wenn du im Stadion weißt, es würde jetzt zu lange dauern, mir eine Wurst zu holen. Ich nehme eine Brezel von dem Brezel, von dem netten Brezelmann, der hier durch die reingeht. Diese Brezeln schmecken nie. Die sind immer labberig und nicht knusprig und nicht gewürzt. Und die sind immer, du hast immer so einen noch fast halben Teig im Mund. Es ist eine große Enttäuschung, sich so eine Brezel zu kaufen und zu denken, damit stillt man jetzt den Hunger und ist clever. Das ist nie clever.
Ja, und es sind immer 3x3 Meter große Brezeln, die man früher Ochsen umgehängt hat, wenn man irgendwie mit den Flug anspannen wollte. Und die schmecken nie und sind aufgewärmt. Das ist sowas, was du sonst bei einer Araltanke morgens um 6 Uhr bekommst. Und es ist immer flau, sättigt nie ordentlich. Und alle Leute gucken dich komisch an, wenn du mit dem halben Wagenrad dann ankommst auf der Tribüne. Wobei man auch mal sagen muss, dass dieses, ich habe jetzt eben über den 1-Liter-Becher gelästert, genauso nervig ist natürlich, wenn es mega voll ist in den Stadien und da kommen so Leute, die alle 10 Minuten entweder zum Bier holen oder auf die Toilette müssen und sagen, ich muss doch mal durch und dann schwappen sie dir noch die Hälfte des Biers über die Jacke, das ist natürlich auch nicht besonders nett. Insofern, man kann es niemanden und gerade uns beiden Nörgel-Opas auch nicht so richtig recht machen. Und ganz kurz jetzt, bevor wir Frimpong Timmerenke reinholen, nochmal kurz in die zweite Liga, weil es ist doch irgendwie lustig, ich betrachte ja mit so großer Sympathie, Ich habe 1000 Mal schon erwähnt, den Softspot für Schalke. Jetzt hat Schalke endlich wieder gewonnen. Ich hoffe ja so sehr, dass die das schaffen, weil die müssen in die erste Liga. Ich kann nur sagen, Schalke muss in die erste Liga. Jetzt haben sie aber Armin Younes noch irgendwie gehen lassen. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast.
Nee.
Und ich fand den Satz, den Frank Baumann gesagt hat, irgendwie total geil. Er hat gesagt, nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Armin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird. Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die noch offenen Wintertransferfenster bieten, zu nutzen. Wie redet man denn? Also ey, im Fußball hast du früher gesagt, der muss weg. Der kann sich einen anderen Verein suchen. Heute hast du das Gefühl, das sind halbe Unternehmensbulletins, die dann verkündet werden. Ich meine, so redet doch Frank Baumann nicht mit 3 Relativsätzen und nochmal einen Einschub und entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben. Alter, also das ist doch nicht mehr mein Fußball. So,
Punkt. Ich habe übrigens vor 4 oder 5 Tagen geträumt, und zwar wirklich, Schalke hätte ein Heimspiel mit 10-16 verloren. Und ich bin dann im Traum habe ich dann gedacht, oh, das ist ja ein ungewöhnliches Ergebnis. Da müssen wir mal im Podcast bestimmt drüber reden, über das 10-16.
Oh Mann, 10-16 klingt ein bisschen wie Handball-WM gegen die Dänen. Ja. Umso schöner, hat gar keine Überleitung jetzt. Aber jetzt nochmal auf die Showtreppe zu gucken, wo einer mit seinen Steppschuhen schon ein bisschen aufgeregt klackert, weil er unbedingt in die Show will. Und jetzt geht auch der dicke, feste Samtbrokatvorhang auf und da kommt er, unser Mann, unser dritter Mann.
Da ist er.
Jetzt kommt Frimpong Timtom, Tom Tim Pomerinke.
Da ist er!
Moin!
Ja, moin,
Tim! Ich glaube übrigens, dass der Song in den Charts wäre, wenn es ihn zu kaufen gäbe. Ich bin ganz sicher.
Ja.
Wir werden so oft danach gefragt.
Man kann ihn ja nochmal einspielen lassen.
Genau, aber dann auch mit Strophen und so weiter, finde ich auch gut.
Und von Menschen.
Von bekannten Künstlern covern lassen, so ein ganzes Album.
Von Ecki Stieg. Mit Gitarre.
Nein, Ecki Stieg ist ein ehemaliger FFN-Moderator. Du meinst Ecki Maas.
Ecki Maas, so. Genau. Ecki Stieg Maas. Maas Stieg.
Ecki Stieg hat die Sendung Grenzwellen moderiert.
Oh Gott. Gott sei Dank nicht Elmar Hörig. Ich fände es schlimm, wenn Elmar Hörig unser Intro eingesungen hätte. So, gut. Ja. Weiter geht's, liebe Freunde. Mit den Mails, mit den Zuschriften unserer Leser.
Lass uns mal direkt reingehen. Mit einer Zuschrift von Patrick. Er schreibt, im Stadion ist das Singen der Vereinshymne kurz vor dem Spiel ein besonderer Moment. Wirklich alle machen mit und sorgen für ein großes Gemeinschaftsgefühl. Kürzlich beim Spiel des HSV gegen Gladbach im Volkspark fingen genau in dem Moment die Gästefans mit lautem Support an. Ich habe das als sehr störend und respektlos dem Gastgeber gegenüber empfunden. Dass man sich in der Lautstärke während des Spiels zu übertrumpfen versucht, ist normal. Aber kann man diesen einen Moment nicht den Heimfans überlassen? Was meint ihr?
Nee. Ich möchte gerne, dass du antwortest, Philipp.
Nein. Also da muss ich mich auch wirklich mal jetzt wirklich bremsen. Also bitte, das ist das ureigene Recht von Gästefans, den Heimfans, den Moment der Hymne zu versauen. Das ist ja totaler Quatsch. Bei aller Liebe, mein Lieber. Und wir freuen uns, dass wir den Podcast hören, aber totaler Quatsch. Also du kannst ja viel Unsportlichkeit irgendwo wittern, aber das ist doch wohl, also wirklich das ureigenste Recht, da ordentlich Lärm zu machen. Ich bin der Meinung, 120 Minuten im Stadion, Missgunst und gegenseitiges Übertrumpfen und Singen und einfach mal zu zeigen, wer den Dicksten hat. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut.
Ja. Mhm.
Dödel-Content, da war wieder Dödel-Content.
Da war Dödel-Content.
Ja, so ist es eben auch. Aber der Schwanzvergleich auf der Tribüne, so ist er halt. Also da darfst du nicht ins Stadion gehen. Punkt aus. So, klare Kante von Knallhartköster. So.
Da ist er endlich wieder. Endlich mal wieder klare Kante von Knallhartköster. Gut, Frimpong. Weiter.
Gibt's da keine Erwiderung?
Nein.
Rufst du nicht mal die Gästefans auf, sich hier doch ein bisschen manierlich zu benehmen, bitte, wenn die Heimhymne läuft?
Nein, euch nicht. Müsste man eigentlich mal machen. Also bitte.
Du würdest die ganze Zeit so einen Benimmlehrer raushängen lassen. Also bitte, sowas wollen wir hier im Stadion aber nicht haben.
Oder einfach nur räuspern und böse gucken auf der Videowand.
Ey, wie beim Handball. Übrigens, das muss ich einmal ganz kurz sagen. Ich habe ja sehr, sehr gerne Handball geguckt und ich bin großer Anhänger auch der deutschen Elf und dieser Dänen, die alle irgendwie aussehen wie Versicherungsvertreter.
Es sind gar nicht elf, Philipp. Es sind gar nicht elf. Kannst du nicht wissen, aber es sind gar nicht elf.
Habe ich gesagt elf?
Handball.
Oh Mann, peinlich.
Das war doch drin.
Das ist erschrecklich peinlich. Ich will nur sagen, ich bin ein großer Elf der Leute auf dem Hallenparkett. Trotz allem diese permanente Musik, die da läuft, dieses dauernde Jingle-Gejaule. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann dieses Angeklatsche. Und dann haben sie alle noch irgendwie diese Klatschpappen dabei. Da fehlt nur noch, dass sie diese Hüte haben, die sie unten ziehen und dann klatschen oben die Hände zusammen. Ey, grauenhaft, grauenhaft. Also ich will nur sagen, es ist genau richtig, wie es beim Fußball ist. Es soll richtig scheppern und möglichst viel Missgunst auf allen Seiten. Also ja. Das ist meine Erwiderung, klar, Kante.
Ja. So. Jetzt hast du gesagt, du bist ein großer Elf, aber das bleibt auch drin. Einfach die nächste Zuschrift von Frimpong schnell.
Guido fragt, und ich finde es wunderbar, weil mir ist es auch schon öfter aufgefallen, ist es nur mein Eindruck, dass einer im Staff immer eine kurze Hose anhat und das bei jedem Wetter? Ob das beim Einstellungsgespräch als Voraussetzung gilt? Habt ihr eine Idee, warum das so ist? Und jetzt habt ihr es vielleicht vor Augen. Alexander Zickler, bestes Beispiel.
Ja, das stimmt wirklich. Bei Bayern war letztes Wochenende auch einer in kurzen Hosen und kurzärmigen T-Shirt bei 0 Grad. Hatte ich ganz ähnliche Gedanken. Das stimmt. Das muss irgendwie vertraglich so festgelegt sein.
Ich glaube, es gibt immer einen, der so André Schürrle-mäßig mit einer Unterbuchse am Mount Everest gerne mal in so einen Eistümpel springt. Der muss zeigen, er ist der absolut härteste. Das ist auch so einer. Es gibt ja immer diese TikTok-Videos, wo so irgendwelche Typen in so eine Tundra oder Taiga gehen und dort aus dem Nichts wie MacGyver so ein riesiges Zelt errichten oder so eine Holzhütte. Solche Leute sind das. Es gibt immer ein, zwei Survival-Typen, die sagen, ich bin hart gegen mich und andere und das sollen doch alle sehen und deswegen trage ich auch bei minus 30 Grad irgendwie im Augsburger Stadion trage ich eine kurze Hose. Das ist, glaube ich, das ist so eine Rollenbeschreibung, das ist eine gute Beobachtung.
Aber es ist auch Veranlagung, glaube ich. Ich muss aber eben ganz kurz privat erzählen, mein Sohn, der inzwischen groß ist, der hatte die Eigenart, dass er früher, als er noch ein Schulkind war, so Grundschule und so, dass er ab 12 Grad hat er geschwitzt. Ich konnte dem Jacken kaufen ohne Ende. Er hat immer bei 12 Grad sich alle Klamotten vom Leib gerissen und die irgendwo liegen lassen, auf dem Bolzplatz, auf dem Pausenhof, irgendwo, alles weg. Ich weiß gar nicht, ich habe eine hohe sechsstellige Summe wahrscheinlich für Kinderjacken ausgegeben, weil mein Sohn immer geschwitzt hat, egal wie kalt es war.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich auch Veranlagung.
Aber das ist doch herrlich, ne? Das ist doch herrlich, dass du einfach Leute hast, die sich komplett Temperatur- und Sommer- und Winterzeitmäßig unabhängig anziehen und dann sagen, komm, kurze Buchse ist auch okay. Kenne ich auch viele, aber auffällig, dass es immer ein oder zwei gibt auf jeder Ersatzbank. Gerne auch Ersatztorhüter, die sagen, mir ist alles egal, ich bin bereit, ich kann rein. Hol mich rein, lieber Trainer.
Aber ich frage mich auch immer, wenn es so kalt ist wie am letzten Wochenende und bei uns in Bremen war es wirklich Schneefall 0 Grad, frage ich mich auch immer, in welchem Block, im Gästeblock oder im Heimblock sieht man jetzt den ersten Trottel, der mit freiem Oberkörper auf dem Zaun steht. Das ist auch so ein Phänomen, was sich mir nie erschlossen hat. Warum das wichtig ist, auf die Art und Weise zu zeigen, was man für ein harter Typ ist, indem man sich mit freiem Oberkörper auf dem Zaun bei 0 Grad eine Nierenbeckenentzündung holt. Also das ist ein Teil der Fankultur, der sich mir nicht erschließt.
Mir sehr. Also ich weiß, dass es einfach einen gewissen Promillegrad gibt, bei dem die Leute sich obenrum unbedingt ausziehen müssen. Das ist so ein, alles klar, Camucho Balneario 6-Feeling. Du musst einfach zeigen, Leute, wir haben richtig Spaß hier. Ich kenne das schon aus den 80er Jahren. Da weiß man so, dass Arminia-Fans nach Essen gefahren sind. Und da gab es auch die ganze Hooligan-Truppe vom Ostwestfalen-Terror. Da war ab Minute 10 bei absoluten Schnattergraden keiner mehr mit obenrum was an. Das gehört zu den Ritualen dazu. Das musst du nicht verstehen, lieber Arndt, aber das ist so.
Na gut, dann ist das wohl so.
Na gut, ja.
Frimpong,
ja.
Mein Lieber.
Weiter.
Leserbriefe.
Machen wir mal den fließenden Übergang in unsere kleine Vereinrubrik mit einer Zuschrift, die auf den BU-Vortrag kam.
Ja.
Und ich habe sie sehr gerne gelesen. Ich habe mich sehr amüsiert. Steffen schreibt uns nämlich eine Mail mit dem Titel: Mein Vater, das Uetersener Lasso von Barmbek-Uhlenhorst. Ich habe lange Zeit in Barmbek gewohnt und hatte daher schon seit letzter Woche große Vorfreude auf diesen Abschnitt der Folge. Als dann der Sportsfreund Köster auch noch den TSV Uetersen erwähnte, war ich euphorisch. Kurz zu meiner Familienhistorie im TSV. Mein Vater ist dort eine Lokalprominenz, was meine Kindheit und Jugend stark beeinflusst hat. Ich habe viele Stunden auf dem Fußballplatz, dem Rosenstadion und im Clubheim verbracht, welches mein Vater in den 70ern eigenhändig mit aufgebaut hat. Dabei habe ich auch sämtliche Geschichten über meinen Vater gehört, der sein ganzes Leben in Uetersen und im TSV zugebracht hat. Beispielsweise ist mein Vater einmal mit drei Freunden aus der Stammkneipe der Fußballer geflogen. Sie waren so sauer, dass sie sich nackt auszogen, einen Tisch aus der Kneipe auf die Straße stellten und dort splitterfasernackt Karten spielten. Geschichten dieser Art kenne ich zuhauf. Mein erster Gedanke war also, als ich nun Ihre Ausführungen hörte, bitte nicht mein Vater. Und kurze Erinnerung, es geht um dieses Lasso, was geschwungen wurde.
Der Sohn von Ted Lasso.
Mein alter Herr geht inzwischen auf die 80 zu und war schon kurz vor dem Schlafengehen, als ich ihn anrief. Er war allerdings nicht zu müde, mir die im Podcast beschriebene Szene aus seiner Sicht zu schildern. Er hatte sich wohl mit seinen Freunden über einen Hintereingang in das Stadion Ruprechtplatz hineingeschlichen. Sie standen bei der Szene, die zum Elfmeter führte, in der Kurve links vom Uetersener Tor, also sehr nah dran. Der Schiedsrichter Schäfer oder Schäfers soll, so mein Vater, dadurch sehr daneben gelegen haben. Und das, obwohl er sonst wohl ein sehr guter und auch bekannter Unparteiischer war. In jedem Fall konnte mein Vater noch berichten, dass nicht er der Jäger mit dem Lasso war, sondern sein Freund Peter von Stamm, genannt Knüppel, ebenfalls Lokalprominenz aus Uetersen. Knüppel wollte dem Schiedsrichter ans Leder. Erwischt hat er ihn aber nicht, sagt mein Vater.
Ja, das ist doch wunderbar, insbesondere der Spitzname Knüppel. Lebendige Fankultur, wie sie lebt und lebt, finde ich ganz großartig. Hey Knüppel, komm mal rüber, hol mal zwei Bier, Knüppel. Finde ich sehr schön. Ja. Mir ist mal bei einem Auftritt eine Lokalberühmtheit vorgestellt worden, die Peitsche genannt wurde.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein ähnlich gelagerter Fall.
Ja.
Musst du das Dödel-Content-Jingle spielen?
Nein. Wir hatten es doch schon, na gut.
Doch.
Hier kommt es nochmal.
Dödel-Content, da war wieder Dödel-Content.
Ich möchte mal behaupten,
dass der Dödel-Content-Jingle fast so überraschend kommt wie in der letzten Folge die eingespielte Werbung. Mir schickte noch einer eine Werbung, die bei uns reingeballert ist. Da haben wir gerade über die Wettanbieter gesprochen. Und was bekam er? Werbung für einen dänischen Wettanbieter auf Dänisch. Fand ich auch sehr, sehr schön. Also, liebe Freunde, das war möglicherweise in der letzten Folge etwas ungünstig. Wir hatten aber nichts damit zu tun. Wir konnten nichts dafür. Beim nächsten Mal, glaube ich, wird die Werbung etwas netter eingespielt.
Was würde Hartmut Rosa wohl dazu sagen? Wissen wir nicht. Also rein in die kleinen Vereine.
Ist euer Verein auch klein, ihr seid nicht allein, wir schauen mal bei euch rein.
Fein, 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 das unbestechliche Glücksrad hat mir letzte Woche den VfR Mannheim beschert und ich mache das, wie wir es gerne machen bei Vereinen, die ein passables Vereinslied vorliegen haben. Wir nähern uns diesem Verein zunächst mal musikalisch, das klingt nämlich so.
VfR, ganz egal, was auch passiert.
Wird es ergriffen jetzt eben, Philipp, ein wenig. Ja.
Du brennst wie ein Vulkan, das gehört wirklich in jede Vereinszünde. Du brennst wie ein Vulkan, gerade in Mannheim.
Also pass auf, der VfR Mannheim, Verein für Rasenspiele, Mannheim von 1896, also ein richtiger Traditionsverein. Es gibt über diesen Verein viele interessante Sachen, auch überraschend, wenn man sich mit dem Verein noch nicht richtig befasst hat. Dieser Verein war der erste Meister der Bundesrepublik überhaupt, 1949. Und er war damit der erste Meister überhaupt, der die Meisterschale, die damals nämlich neu geschaffen wurde, weil im Krieg gab es ja, bis zum Krieg gab es ja die Viktoria, die dann verloren gegangen ist und verschollen war lange. Der erste Verein, der auf der Meisterschale steht oder der die Meisterschale ausgehändigt bekommen hat, das war der VfR Mannheim. Und so hier hat sich die Meisterschaft damals angehört.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Mannheimer Mittelstürmer Löttke erwischt den Ball und schießt ihn todsicher aus 8 Meter Entfernung zum 3:2-Sieg seiner Mannschaft ein. Der Jubel der Zuschauermassen kennt keine Grenzen. VfR Mannheim ist deutscher Fußballmeister. Nach einem Spiel, von dem man noch in fernen Zeiten sagen wird, weißt du noch, damals 1949?
Ja, gegen Borussia Dortmund übrigens, nach Verlängerung gewonnen. Ein bitterer Teil der Wahrheit ist aber auch, dass der VfR Mannheim der einzige deutsche Meister nach dem Krieg ist, der es nie in die Bundesliga geschafft hat.
Oh.
Also sie sind dann immer so ein bisschen Oberligist gewesen und auch knapp gescheitert, glaube ich, an der Bewerbung zur Bundesliga. Aber es hat nie gereicht und seitdem ist der Verein zweit-, dritt- und viert- und fünftklassig gewesen, glaube ich zumindest ungefähr, dass da alle Ligen dabei waren. Sie spielen im Rhein-Neckar-Stadion vor maximal 8.000 Zuschauern, so viele kommen aber nicht. Sie spielen in der Oberliga Baden-Württemberg und sind da gerade Tabellenführer und stehen also sozusagen mit dem VfR Aalen zusammen an der Spitze mit großem Vorsprung und das könnte also ein Regionalliga-Aufstieg werden. Wir wissen es aber noch nicht genau. Sie spielen am Wochenende übrigens gegen Ravensburg, in Ravensburg. Und es gibt noch ein paar sehr interessante Nebendetails. Erstens, ich habe letzte Woche fälschlicherweise aus dem Stegreif gesagt, es sei der Stammverein von Altbundestrainer Sepp Herberger. In Wirklichkeit ist es aber erst der zweite Verein gewesen von Sepp Herberger, dessen Stammverein war Waldhof, der große Lokalrivale. Und das Interessante ist, Sepp Herberger hat dann danach beim VfR Mannheim gespielt und übrigens auch Dr. Otto Nerz, der Sepp Herbergers Vorgänger war. Also die ersten beiden Bundestrainer haben beide beim VfR Mannheim gespielt, bei dem auch immer mal über eine Fusion mit Waldhof diskutiert wird, aber die sind sich so spinnefeind, dass diese Diskussionen meistens dann im Sande verlaufen. Sie waren auch nicht nur deutscher Meister 1949, sondern sie waren auch 1941 Gewinner des Schwarzwaldpreis. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Man kann da bei Wikipedia auch nicht draufklicken. Das steht nur, dass dieser Eintrag noch fehlt. Aber sie haben 1941 den Schwarzwaldpreis gewonnen. Und ganz, ganz wichtig noch, Alexander Eswein spielt noch dort, ist Mannschaftskapitän. Und sie haben seit wenigen Tagen Erich Berko unter Vertrag genommen. Ein Stürmer, der schon in der zweiten und dritten Bundesliga fast 300 Spiele gemacht hat. Und der, ihr Lieben, wo zuletzt gespielt hat.
Ich weiß es nicht.
Er hat in einem anderen Land gespielt. Wo könnte das gewesen sein?
In Luxemburg.
Nein, in Albanien hat er gespielt.
So unglaublich.
In Albanien, beim FK Bülis in Albanien hat er gespielt. Erich Berko und jetzt also beim VfL Mannheim. Am Samstag spielen sie in Ravensburg. Ich drücke die Daumen.
Ja, aber wirklich? In Albanien? Das ist ja spitze.
In Albanien? Gibt's doch gar
nicht. Gibt's doch gar nicht.
Das habe ich mich gefreut.
Da haben wir auch gerührt gefreut. Ja. Das hatten wir schon wie lange nicht mehr, du. Das ist so toll. Spitze.
Mir hat übrigens einer unserer Leser hat mir übrigens neulich so eine Werbeanzeige geschickt von einer Firma, da konnte man einen Albanien-Reisekoffer bestellen. Und ich habe den bestellt am selben Tag, in derselben Stunde. Ich habe jetzt einen roten Albanien-Reisekoffer mit einem Albanien-Wappen drauf.
Ich finde es ganz geil.
Ich auch. Ich habe ihn aber noch nicht verwendet.
Oh, aber den werden
aber
wir
wenn ihr irgendwo einen Menschen sieht mit einem roten Albanien-Koffer, das bin ich.
Lieber Arndt, wir werden ihn auf jeden Fall zu jeder unserer Veranstaltungen noch mitnehmen. Ich habe übrigens, das erzähle ich euch aber in der nächsten Woche, super Cliffhanger, eine super Verwendung für unser neues Maskottchen Dödel. Aber das werde ich euch nächste Woche in einem großen Masterplan vorstellen. Jetzt müssen wir Schluss machen, nicht nur, weil die Zeit vorangeschritten ist.
Das Glücksrad.
Ja, ich habe nur noch 2% Akku. Macht mal, Leute. Schnell das Glücksrad. Frimpong.
Juhu. Na gut, ich drehe ja schon.
Juhu.
Und es bleibt stehen bei Atlas Delmenhorst.
Atlas Delmenhorst ist ja bei mir in der Ecke.
Atlas Delmenhorst? Das ist aber wie Barmbek-Uhlenhorst.
Ja.
Ist es ein Verein vielleicht, Atlas Delmenhorst und Barmbek-Uhlenhorst?
Nee, sind zwei verschiedene Vereine.
Ja, ich glaube nicht.
Thema Lokalrivale sozusagen.
Ja, Leute, ich werde mich einarbeiten und das ähnlich lustlos vortragen wie die TSG Neustrelitz, Leute. Obwohl es, Anführungsstriche, Knallerköster im Freien Westen liegt. Also, liebe Freunde, ich freue mich auf nächste Woche. Wenn wir dann Atlas Delmenhorst haben, dann werden wir auch wissen, ob der BVB möglicherweise nochmal angreift. Das ist ja demnächst auch dieses Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund. Da bin ich auch nochmal sehr gespannt. Und ansonsten jede Menge spannende Themen, von denen ich noch derzeit gar keine Ahnung habe, welche sie sind. Glücksrad genau. Und so weiter. Bim, bam, bum.
Lass uns versöhnlich enden mit einem, wir rufen allen kleinen und großen Vereinen zu, mit dem VfR Mannheim zusammen.
Der VfR Mannheim wird nicht untergehen. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip.
Und alle anderen Vereine auch nicht.
Hip, hip, hurra, so. Liebe Leute. Macht's gut. Haut rein, Leute.
Ja.
Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.
Also in diesem Sinne, bleibt's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.